Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Johannes und Martin begrüßen euch wieder zu eurem wöchentlichen Wasserstoffstammtisch. Servus Johannes.
Servus Martin.
Wir haben heute eine echte Besonderheit, denn wir sitzen tatsächlich zum ersten Mal hier in einem Raum zusammen.
Wir hoffen, dass das Mikrofon das mitmacht.
Genau. Also insofern an alle, an euch da draußen, die sich gedacht haben, wir sitzen hier wirklich an einer Bar und trinken was. Leider nein. Es war alles gelogen. Jetzt heute zumindest zum ersten Mal hier im selben Raum. Also,
aber es kommt ja auf den Inhalt drauf an.
Genau, gell? Es kommt ja auf den Inhalt an. Es kommt ja nicht auf den Alkohol an, um den geht es dann später. Heute wollen wir mal einen etwas näheren Blick auf die Wasserstofftankstellen werfen. Wir haben ja schon so mal leicht über das Thema gesprochen in einer der ersten Folgen, als wir speziell über Nikola gesprochen haben. Aber heute mal ein näherer Blick auf das Thema.
Genau, und hoffentlich kommen wir da einigen Leuten dann entgegen, die sich mehr Technik gewünscht haben. Jetzt geht's richtig rein in die Technik. Hoffentlich.
Genau. Was man ja prinzipiell sagen kann, ist, dass man Wasserstofftankstellen ja deshalb einfach braucht, vielleicht kann man es so nennen, weil man zumindest nach aktuellem Stand und nach aktueller Rechtslage sein Wasserstofffahrzeug nicht zu Hause aufladen kann, wie es mit Batteriefahrzeugen ja prinzipiell möglich ist.
Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn ich mir ein Auto kaufen will, dann brauche ich ja wirklich eine Tankstelle in der Nähe, eine Wasserstofftankstelle. Beim Elektroauto zur Not steckt man das an die normale Steckdose und wartet halt dann 25 Stunden, bis das Auto voll ist.
Ja gut, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das etwas schneller zu tun, aber...
Genau, also wenn ich jetzt keine Starkstromsteckdose habe, beim Wasserstofffahrzeug, genau, bringe ich den Wasserstoff nicht einfach so her.
Absolut richtig. Genau, die Zahlen haben wir ja auch schon mal so ein bisschen benannt. Es gibt aktuell in Europa jetzt immerhin schon mal 136 Wasserstofftankstellen. Allein ungefähr 90 davon aktuell in Deutschland. Ist natürlich schon mal eine gewisse Zahl, aber natürlich viel zu wenig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt deshalb ziemlich sportliche Ausbauziele. Allein in Bayern, auch das haben wir ja schon mal erwähnt, sollen ja bis 2030 400 Tankstellen entstehen. Da gibt es aktuell 17. Also das ist natürlich ein ganz erheblicher Ausbau, der da angestrebt wird. Das ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht das, worüber wir heute sprechen wollen.
Ja, die Ausbaupläne. Wir wollten ja eigentlich in die Technik schauen, damit ich was lerne, wie so eine Tankstelle funktioniert. Ja, stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, so eine Wasserstofftankstelle, da muss ja erstmal der Wasserstoff hinkommen.
Genau. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie das überhaupt passieren kann. Die drei häufigsten oder landläufigsten, wie man es nennen will, die haben wir uns mal notiert. Also es kann natürlich einerseits über eine Anlieferung per LKW, also per Trailer erfolgen, flüssig oder gasförmig. Das ist die erste Möglichkeit.
Bis zu 1000 Kilo passen da rein, habe ich recherchiert.
Jetzt neu sozusagen, genau. Also da gibt es ja jetzt relativ frisch eine Entwicklung, dass der Speicherdruck, wenn wir wieder über die gasförmige Speicherung sprechen, jetzt 500 Bar sozusagen halt sein soll oder darf in diesen Trailern. Vorher waren es eher 200 Bar und da war natürlich dann die mitgeführte Menge auch entsprechend kleiner.
Genau, 1000 Kilo, das sind dann ungefähr 250 Tankladungen von normalen Autos.
So könnte man es ungefähr sagen, genau, wenn man zugrunde liegt, dass so normale Fahrzeuge vielleicht 5 Kilo so dabei haben. Genau, das könnte man ungefähr so sagen.
Und bei tiefgekühlten, verflüssigten Wasserstoff haben wir eben die vierfache Menge. Also irgendwie bis zu 4 Tonnen, richtig?
Genau.
In den Trailer passen.
Genau, und das passt prinzipiell natürlich auch ganz gut damit zusammen, dass an einigen Tankstellen ja tatsächlich auch die Flüssigspeicherung vorliegt. Der Grund ist im Prinzip der gleiche, einfach, dass die vorrätige Menge einfach die größere sein kann. Und dann ist es ja ganz logisch, wenn vor Ort eben sowieso flüssig gespeichert wird, dann liegt es natürlich nahe, auch den Wasserstoff da gleich flüssig anzuliefern.
Mhm. Der wird aber dann für den Tankvorgang wieder entspannt und in Gas umgewandelt.
Entspannt würde ich es jetzt nicht nennen.
Stimmt, der muss ja auf Druck gebracht werden.
Also der Druck, der ist natürlich der ist im flüssigen Zustand natürlich niedrig. Das Schöne ist, dass Ja, wenn man sozusagen mit dem Kühlen aufhört und der Wasserstoff dann halt wärmer wird, dann wird er automatisch gasförmig und der Druck steigt automatisch.
Mhm. Ja, reicht das für 700 Bar?
Nee, das ist dann nicht der Fall. Aber man hat sozusagen so den ersten Schritt schon mal getan und kann gewissermaßen halt die Arbeit, die man vorher ins Verflüssigen reingesteckt hat, ja zumindest zum Teil zurückgewinnen und sich dann an der Tankstelle selber sparen.
Ist aber ein gutes Stichwort, denn Arbeit ist viel mehr notwendig, um den Wasserstoff kalt zu kriegen. Ich habe da mal gelesen, so um die 20% des Energieinhalts braucht man ungefähr, um den Wasserstoff wirklich auf diese minus 220 Kelvin zu bekommen.
Ja, das klingt realistisch. Also
nein, 220 Grad.
Minus 220. Minus 220. Kelvin wär ein wissenschaftlicher Durchbruch, würde ich mal sagen.
Dafür sorge ich noch.
Genau, ja. Genau, also das klingt aus meiner Sicht realistisch. Das kann durchaus der Fall sein, ja, genau. Ja. Dritte Möglichkeit, oder nee, zweite Möglichkeit erstmal, genau. Also wir haben bisher nur über die erste gesprochen. Die zweite, man kann natürlich den Wasserstoff auch ganz woanders erzeugen und dann nicht per Lastwagen oder Trailer anliefern, sondern per Pipeline. Das funktioniert natürlich auch. Kleines Problem an der Sache ist, so ein wirkliches Netzwerk von Wasserstoff für Pipelines, das gibt es einfach noch nicht.
Ja, und lohnt sich natürlich erst, wenn wirklich viel Wasserstoff da verbraucht wird. Also gerade wenn du Industrie daneben hast vielleicht, dass man dann die Tankstelle in der Chemiefabrik hat.
Ist sicher mal eine separate Folge wert, würde ich sagen. Aber prinzipiell so als Hinweis, was gerade in letzter Zeit ja viel diskutiert wird, ist die mögliche Umrüstung des bestehenden Netzes, was wir für Erdgas haben. Vielleicht kann man das ertüchtigen und fit machen für den Transport von Wasserstoff, sodass ja, vielleicht so langfristige Vision quasi es getauscht wird. Bisher kommt das Erdgas durch die Pipeline und der Wasserstoff per Lastwagen. Mhm. Vielleicht, wenn sich die Verhältnisse umkehren, wird es in Zukunft anders sein und der Wasserstoff kommt durch die Pipeline und falls noch jemand Erdgas braucht, da kommt es dann halt per Trailer.
Ja, das führt natürlich zu ganz vielen anderen Implikationen. Ich habe mich da mal ausgetauscht mit einem Kollegen, der mir da das gezeigt hat, wie schwer das eigentlich ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den wir an anderer Stelle mal vertiefen müssen.
Ja, richtig, genau. Nur der Hinweis vielleicht, dass natürlich die Reinheit ein Problem ist. Gerade die alten Pipelines, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind, die sind einfach stark verschmutzt. Dieses Erdgas, das ist im Endeffekt halt irgendeine Brühe. Da ist alles Mögliche drin. Nicht nur das Zeug, das man verbrennen kann, sondern auch jede Menge Verunreinigungen, Schadgase und so weiter. Also diese Pipelines zu ertüchtigen, dass die dann auch Wasserstoff führen können, der dann auch noch eine akzeptable Reinheit hat, weil darauf haben wir auch schon hingewiesen, die Brennstoffzellen von den Fahrzeugen, die sind da ja empfindlich, die brauchen eine hohe Reinheit, wird eine Herausforderung, aber es ist sozusagen...
Ist in der Theorie möglich.
Ja, genau, und das ist ein Gegenstand der aktuellen Forschung und Entwicklung.
Ja. Gut, und die dritte Möglichkeit war dann noch die Elektrolyse vor Ort, also wirklich ganz einfach den Wasserstoff da herzustellen, wo du ihn brauchst.
Ja, und genau.
Letztendlich ist es dann eine betriebswirtschaftliche Berechnung, was sich mehr lohnt pro Ort und je nach Verbrauch.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, wir bleiben bei der Technik. Wie funktioniert die Tankstelle? Und wie gesagt, wir haben uns ja gesagt, wir stellen uns ganz dumm. Jetzt ist der Wasserstoff an der Tankstelle. Was muss als nächstes passieren?
Genau, jetzt muss man den natürlich irgendwie speichern, weil klar, wenn der Wasserstoff da angeliefert wird, da wird er nicht sofort verbraucht. Er muss gespeichert werden. Halt auch, wie vorhin schon kurz angesprochen, entweder flüssig oder gasförmig. Wir gehen mal davon aus, jetzt hier, er wird gasförmig gespeichert. Dann gibt es verschiedene Konzepte, was am meisten irgendwie halt Sinn ergibt, ist so eine kaskadierte Speicherung, dass man vielleicht 2, 3, 4 verschiedene Druckstufen hat, bei denen der Wasserstoff gespeichert wird, oder dass man nicht nur eine Stufe hat, weil das dann für den Methankungsvorgang, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, natürlich eher ungünstig wäre.
Ja, genau. Das, manchmal sieht man bei diesen Wasserstofftankstellen dann diese großen Lindetanks, die da in die Luft ragen.
Ja.
Da ist zum Beispiel dann gasförmiger Wasserstoff drin.
Ja, Genau. Teilweise, wie gesagt, auch flüssiger Wasserstoff. Mhm. Da gibt es ja auch Konzepte, ist noch relativ weit verbreitet, einfach deshalb, weil die gespeicherte Menge halt relativ groß ist. Mhm. Genau, und ja, die Betankung an und für sich, die funktioniert dann in vielen Fällen so. Bei der gasförmigen Speicherung wird dann aus diesen Speicherbänken halt übergeströmt zum Fahrzeug hin.
Das geht natürlich am schnellsten. Erklärst du nochmal den Begriff überströmen?
Ja, das ist eigentlich, da braucht man nicht viel erklären. Also der Druck ist auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite niedrig.
Gut.
Ja, dann macht man das Ventil auf dazwischen quasi und dann kann sich jeder vorstellen, was dann passiert. Dann strömt einfach das Gas von der Hochdruckseite zur Niederdruckseite.
Bis beides im Gleichgewicht ist.
Theoretisch bis beides im Gleichgewicht ist, wobei das wenig sinnvoll ist, das wirklich so lang zu machen, weil natürlich, man kann sich vorstellen, die strömende Menge, wenn der Druckunterschied sehr klein ist, die ist dann natürlich auch sehr klein. Mhm. Das heißt, ja, so eine Überströmlösung ist sehr sinnvoll, wenn der Druckunterschied relativ groß ist. Ja, ganz spannend auch, wenn der Druckunterschied ganz groß ist, ja, dann ist der Flow auch wieder relativ klein sogar. Einfach deshalb, weil der Druckverlust auf dem Weg dann relativ hoch ist. Mhm. Das heißt, es gibt so ein Optimum, wo der Flow so am höchsten ist. Man sagt so ungefähr so nach einem Drittel der Betankung, da ist der Flow tatsächlich am höchsten. Am Schluss, wie vorhin schon angedeutet, wird es dann wieder weniger, einfach weil sich die Drücke dann angleichen und dann einfach der Flow niedrig ist.
Ja. Und ich habe ja gedacht, 700 Bar ist so das typische Betankungsdruck. Aber in der Tankstelle ist der Druck eigentlich noch viel höher. Da wird ja bis zu 1000 Bar dann benutzt, um das Gas in das Fahrzeug zu bringen.
Ja, genau. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen auf das Modell an sozusagen oder auf den Typ der Tankstelle. Aber typischer Speicherdruck, wenn man diese Kaskadierung hat oder gasförmige Speicherung, sind dann so ja, knappe 1000 Bar. Genau, da wird dann übergeströmt. So dass man letztendlich dann einen sehr, sehr großen Teil, also da steht man dann zumindest 90% der Betankung, dann durch Überströmen lösen kann, muss dann vielleicht für die letzten paar Prozent, die dann noch fehlen, um den Tank dann wirklich voll zu kriegen, sozusagen den Kompressor nochmal anwerfen und muss da diesen Top-Off dann aus dem Kompressor fahren. Aber man möchte tatsächlich den überwiegenden Teil der Betankung durch Überströmen lösen, sodass man den Kompressor eben nicht die ganze Zeit laufen lassen muss, weil dessen Durchsatz natürlich niemals so groß sein kann, wie das, was man durch Überströme machen könnte.
Ja. Ein anderer Punkt ist, dass diese Tankstellen dann oft eine Vorkühlung brauchen. Auch ganz interessant. Gerade oder eigentlich nur, wenn man da auf die 700 Bar gehen will, dann muss das Gas vor dem Tankbetankungsvorgang auf minus 40 Grad runtergekühlt werden.
Auf bis zu minus 40 würde ich sagen, genau. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Tanks Temperaturgrenzen haben, die definiert sind. Die hat man mal festgelegt, mehr oder weniger, vor längerer Zeit. Gängigerweise sind es minus 40 Grad bis 85 Grad. Und es ist ja so, wenn der Wasserstoff da in den Tank reinströmt, dann erwärmt sich dieser Tank. Das ist ja ein bisschen,
unintuitiv.
Ja, genau, aber es kommt natürlich zum einen dadurch zustande, dass da einfach Wärme durch die Kompression halt entsteht, weil einfach der Tank halt mit Energie vollgepumpt wird. Und zum anderen durch den berühmten Joule-Thomson-Effekt auch der Wasserstoff, wenn er gedrosselt wird, einfach warm wird. Also anders als irgendwie halt Luftballongas oder sonst was, was man so aus dem Alltag kennt. Oder eine Spraydose, die man aus dem Alltag vielleicht kennt, wenn man da längere Zeit draufdrückt, das weiß jeder, dann wird das Ventil oben halt eher kalt. Aber bei Wasserstoff ist es andersrum. Da wird das gedrosselte Gas tatsächlich warm. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist dann tatsächlich so, dass das Gas sich erwärmt, damit der Tank sich erwärmt und man diese Temperaturgrenze von 85 Grad dann einhalten muss. Und das schafft man sozusagen nur, indem man dieses Gas, was reingefüllt wird, eben vorkühlt und dann je nach Startdruck, also wo es losgeht, und auch je nach Umgebungstemperatur, man kann sich gut vorstellen, natürlich, wenn man eine Betankung in der Wüste macht, dann muss es eine andere Vorkühlung sein, als wenn man die Betankung am Nordpol macht. Kann dann also auf bis zu minus 40 Grad tatsächlich vorgekühlt werden.
Für das interessierte Publikum verlinken wir diese Erklärung zum Joule-Thomson-Effekt auf unserer Webseite. Da könnt ihr euch das dann anschauen.
Genau, ja. Vielleicht so als Hinweis noch, der Schwerlastbereich, Busse, Lastwagen, funktioniert ja bisher noch bei 350 Bar, was einen riesen Vorteil hat, dass da diese Vorkühlung nicht oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße erforderlich ist. Das heißt, das macht einem das Leben um einiges leichter und logischerweise auch die Tankstellen dann, was den Invest angeht, etwas attraktiver.
Diese Vorkühlung und die 700 Bar, haben die dann einen Effekt auf die Lebensdauer von der Tankstelle? Geht die schneller kaputt? Deswegen?
Also man muss halt sagen, schneller als was?
Ja, als die 350 Bar Tankstelle.
Also wahrscheinlich ja, weil einfach die Komponenten halt stärker,
komplexer
belastet sind. Genau, es sind mehr Komponenten und einfach die Temperaturspanne ist größer. Aber jetzt auch diese minus 40 bis 85, die sind jetzt ja auch kein riesiges Hexenwerk. Da gibt es jetzt ja auch andere Temperaturen, die da extremer sind. Klar ist minus 40, das ist schon kalt, das ist schon klar. Aber das ist schon machbar. Also
genau. Gut. Ich bin beruhigt.
Ja.
Und am Ende wollen wir ja alle dann weit genug fahren mit unseren Brennstoffzellenfahrzeugen. Wir wollen trotzdem noch unsere 1000 Kilometer Reichweite haben.
Ja.
Deswegen ist es den zusätzlichen Aufwand schon wert.
Ja, das sehe ich auch so.
Gut, jetzt sind wir so weit, dass der Wasserstoff den Druck hat und vorgekühlt ist und ins Fahrzeug kommen kann. Du hast ja selber schon mal ein Brennstoffzellenfahrzeug betankt.
Ja, das war das ein oder andere Mal, ja.
Und ich habe gehört, du hast eine Ausbildung dafür machen müssen.
Also man muss sich so ein YouTube-Video anschauen. Das ist
in
halt
Zeiten
eine rechtliche...
der Online-Universität.
Ja, genau, ist das alles kein Problem.
Das ist fast schon als Abschluss.
Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich halt eine rechtliche Geschichte jetzt im Moment noch. Da gibt es halt ein paar so rechtliche oder formale Spitzfindigkeiten. Irgendwie halt, dass der Wasserstoff, der jetzt gerade an Tankstellen zur Verfügung steht, der ist offiziell halt kein Kraftstoff, sondern irgendwas anderes, keine Ahnung, also genau.
Da kann ich wieder interessante Neuigkeiten loswerden. Ja. In China wurde vor kurzem der Wasserstoff zum Energieträger umgewidmet.
Ja, sehr gut. Ja.
Früher war das eine gefährliche Chemikalie,
ja.
Aber jetzt sind sie da schon einen Schritt weiter als wir.
Ja. Man ist einfach noch nicht auf dem selben Stand, wie es bei Benzin und bei Diesel ist. Jetzt nicht, das sei nochmals auch erwähnt, weil es jetzt viel gefährlicher wäre als bei Benzin und Diesel, sondern weil einfach da die Bürokratie noch nicht so weit ist quasi und man deshalb noch ein paar Runden drehen muss quasi, bevor man diese Betankung durchführen darf. Das ist aber auch kein Problem oder kein Hindernis und es ist schon abzusehen, auch dass in wenigen Jahren diese Hürde mit der Einweisung und so weiter sich dann auch erledigt haben wird und dann sozusagen jeder ganz normal, wie er es jetzt auch schon mit Benzin und Diesel gewohnt ist, da an die Tankstelle fahren kann und da sein Fahrzeug auftanken kann.
Weil an sich ist ja dieser Tankrüssel ziemlich einfach zu bedienen.
Ja, genau.
Wahrscheinlich wie der von der Benzin- oder Diesel-Zapfsäule.
Ja, vielleicht noch besser sogar der Vergleich halt an der Erdgastankstelle. Der ist prinzipiell...
Wer das kennt.
Also, ja, genau. Naja, aber da ist es ja schon so weit quasi, dass man für Erdgastankstellen jetzt ja nicht irgendwie eine Einweisung braucht oder sowas, sondern da fährt man einfach hin und betankt ganz normal. Und das ist im Endeffekt die gleiche Technik. Klar ist der Druck höher, aber prinzipiell ist die Technik ja die gleiche.
Ich erinnere mich da damals, als wir noch Kinder waren...
Oh.
Da gab es den Wasserstoff-Siebner mit dem Verbrennungsmotor.
Oh ja, ja, genau.
Und da gab es am Flughafen in Freising doch so eine Tankstelle, die dann automatisch den Deckel von den Tankdeckel geöffnet hat. Und dann kam so ein Rüssel und hat das Wasserstoffgas, tiefkalte, flüssige
Flüssigkeit tatsächlich, ja, genau. Ja.
In den Tank gelassen, ohne dass man aus dem Auto aussteigen musste.
Also es sah so ein bisschen aus, wie wenn man jetzt irgendwie so das Space Shuttle halt betankt quasi.
Genau.
So. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, das waren so die früheren Zeiten, aber das mit dem flüssigen Wasserstoff, das hat sich ja zumindest aktuell ja. ziemlich erledigt. Ja.
Genau. Wenn man jetzt anfängt zu tanken, dann ist auch interessant, die Tankstelle kann feststellen, wie viel Wasserstoff im Tank ist. Das finde ich ziemlich spannend, weil das ist natürlich ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den typischen Tankstellen
ja.
vom Benzin oder Diesel. Allerdings braucht man das da auch nicht, weil die von selber ja. abschalten.
Genau. Also sie kann es ja. zumindest halt abschätzen, die Tankstelle. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten sozusagen. Das eine ist einfach die Elektronik oder die Sensorik vom Fahrzeug zu nutzen quasi mhm. und sich die Daten darüber schicken zu lassen. Das ja, funktioniert normalerweise über so eine Infrarot-Schnittstelle. Mhm. Das funktioniert, aber es geht auch ohne. Die Alternative ist nämlich, dass die Tankstelle eine geringe Menge an Wasserstoff stoßartig losschickt sozusagen halt Richtung Fahrzeug und dann einfach sich den Druckverlust anguckt und auf diese Weise so abschätzen kann, wie groß der Restdruck da im Fahrzeug ist. Das geht nicht aufs Bar oder sowas genau, aber das ist auch gar nicht nötig, sondern wenn man da so ein Fenster hat quasi, dann kann die Tankstelle aus diesen Protokollen, die da hinterlegt sind, also es gibt so Standardprozeduren, wie so eine Betankung aussehen muss bei verschiedenen Startbedingungen, der Anfangsdruck, die Umgebungstemperatur und irgendwie halt die Tankgröße oder sowas, die wird auch abgeschätzt durch diesen Druckstoß. Und dann wird da einfach die richtige Tabelle sozusagen rausgesucht und dann wird die Betankung halt anhand dieser Tabelle durchgeführt und wird dann abgebrochen, wenn einfach ein bestimmter Druck dann erreicht ist quasi. Genau.
Ja. Denn kannst du eigentlich ein 350 Bar Fahrzeug auch an einer 700 Bar Tankstelle dann laden?
Nein, der umgekehrte Fall funktioniert. Du kannst mit einem 700 Bar Fahrzeug an die 350 Bar Tankstelle fahren, aber
geht halt nur auf 350 Bar.
Genau, erfüllt halt nicht voll, sondern genau, erfüllt nur auf 350 Bar. Aber es gibt eine mechanische Sperre, dass man sozusagen halt die 700 Bar Erfüllkupplung nicht auf den 350 Bar Dutzend drauf bekommt. Das funktioniert also tatsächlich nicht. So ähnlich ist ja auch, glaube ich, ist man kann, glaube ich, den Dieselhahn ja nicht in die Benzin...
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt, weiß ich jetzt auch nicht genau.
Ja.
Genau.
Alte Technik.
Genau.
Jetzt nicht. Aber das heißt natürlich, bei der Infrastrukturausbau muss man im Prinzip für beides immer was vorsehen. Für 350 Bar wie für 700 Bar.
Wenn es wirklich halt beide Druckstufen auch weiterhin gibt. Das haben wir mit dem Uli Bünger ja kurz besprochen. Das natürlich auch, er hat es ja, glaube ich, die normative Kraft des Faktischen, hat er es so schön genannt. Aber wenn sich diese 700 Bar durchsetzen, dann sind es einfach 700 Bar und dann kann man sich irgendwann die 350 Bar wahrscheinlich auch sparen.
Ja, gut. Noch eine interessante Sache ist vielleicht, dass der Tank ja nie komplett leer ist. Weil das Brennstoffzellensystem braucht ja einen gewissen Druck, um zu funktionieren. Mhm. Und deswegen ist eigentlich der Minimaldruck im Tank bei so 15 bis 20 Bar.
Ja, richtig, genau. Man kann sich das ja so vorstellen, es gibt ja normalerweise im Brennstoffzellenfahrzeug verschiedene Stufen, wo der Druck dann nochmal reduziert wird, weil die Brennstoffzelle selber, die braucht natürlich keinen großen Druck, die arbeitet mit so einem halben Bar oder ein Bar vielleicht Überdruck. Und dann gibt es normalerweise so eine Zwischenstufe, wo der Druckregler den Tankdruck reduziert auf so ungefähr 10 Bar. Wird vor der Brennstoffzelle nochmal reduziert. Aber diese 10 Bar, die dürfen natürlich dann logischerweise nicht unterschritten werden. Und man hat dann ja so eine ich würde es nicht Marge nennen, aber einfach so ein Add-on vielleicht, dass man sagt, bei 20 Bar oder bei 15 Bar ist dann Schluss.
Mhm. Aber das ist wieder ähnlich wie vor einem Verbrenner. Wenn man den komplett leer fährt, dann hat man auch ein Problem
im Motor, wenn der Luft saugt. Ja, genau. Und das funktioniert beim Verbrenner ja auch nicht. Mhm. Der schaltet sich auch vor, also zumindest jetzt...
Bei den modernen
vielleicht. Genau. Ja, bei den modernen Fahrzeugen, die sagen dann vorher so, ich fahre nicht weiter.
Ja.
Und so ist beim Brennstoffzellenfahrzeug auch. Wenn der die 20 Bar oder die 15 Bar erreicht, dann hört er halt einfach auf. Also dann hat man halt Pech.
Genau. Und dann... Wenn der Tankvorgang abgeschlossen ist, nach ein paar Minuten, je nachdem wie die Tankstelle ausgelegt ist, kann man mit dem vollen Tank weiterfahren.
Ja, genau. So ist es.
So schnell geht's.
So schnell geht's, ja. Also es ist tatsächlich nicht besonders kompliziert oder sowas. Er funktioniert im Prinzip ganz ähnlich wie eine Diesel- oder
Ich glaube, wir sollten mal so einen Tankstellenhersteller, Wasserstoff-Tankstellenhersteller interviewen und dann sagst du ihm auch nochmal... Das ist ja gar nicht kompliziert.
Ja, genau. Ja, das sollte man vielleicht tun. Da fällt uns bestimmt jemand ein. Seid gespannt. Genau, ja, und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon erwähnt haben, aber das ist ja so, ja, so einer der Hauptvorteile vielleicht von der Wasserstoffmobilität insgesamt, dass die Betankung halt schnell einfach geht. Mhm. Die dauert ähnlich lang wie eine Betankung mit Diesel oder Benzin, 3 bis 5 Minuten. Und ist natürlich viel, viel kürzer als selbst der schnellste Schnelllader da was machen kann.
Ja, wobei da gibt es ja die Konzepte mit diesem 8 Minuten. Gut, das ist trotzdem noch quasi doppelt so lang
wie. Das quält dann aber die Batterie wahrscheinlich ganz schön, könnte ich mir denken, oder?
Ja, ja. Aber was tut man nicht alles für seine Reichweite?
Ja, genau.
Ja. Aber bis zu diesen 8 Minuten, da dauert es noch ein bisschen. Also es ist, glaube ich, noch ein Entwicklungsstand. Mhm. Es gibt ein paar Demonstratoren, aber wirklich auf der Straße kann man noch nicht in 8 Minuten vollladen. Im Moment ist es eher bei so einer halben Stunde, 40 Minuten. Und selbst dann bei den Batterieautos ist ja auch so, dass du dann eigentlich nur bis auf 80% kommst und dann wird es mit jedem Prozent, zieht sich immer mehr.
Ja, ja, ja. Ein riesiger Vorteil der Batteriefahrzeuge ist natürlich immer noch, dass du die einfach zu Hause in der Garage einfach anstecken kannst.
Genau, über Nacht.
Ja,
genau. Dann ist auch egal, wenn es mehr als 40 Minuten dauert.
Ja, genau. Und das ist natürlich was, wo die Brennstoffzellenfahrzeuge noch überhaupt nicht mithalten können. Das geht auch rein rechtlich. Also es gibt schon Bestrebungen, weil es ja auch zunehmend irgendwie halt Überlegungen gibt. Ja, man könnte ja irgendwie halt Photovoltaik auf seinem Dach haben, quasi hat dann regenerativ erzeugten Strom zur Verfügung und könnte doch da dann schön Wasserstoff erzeugen. Mhm. Bevor man sich so einen riesigen Batteriespeicher hinstellt, der dann auch halt meistens irgendwie voll ist quasi und dann muss man den Strom doch wieder wegschmeißen.
Okay.
Oder zu irgendeinem Spaßpreis dann an den Versorger verkaufen. Da vor Ort vielleicht Wasserstoff erzeugen und dann müsste man den vor Ort speichern und könnte den dann auch zu Hause dann vertanken. Man sieht schon auch, dass das vielleicht nicht die effizienteste Lösung ist und zum Zweiten funktioniert das auch rechtlich bisher noch nicht. Es gibt auf jeden Fall Hürden, die...
Es geht nicht. So einfach.
Es geht nicht, genau. Das ist aber eine rechtliche Geschichte, warum es nicht geht. Das heißt, das könnte man schon beseitigen. Es gibt dann irgendwie halt irgendwie so Sachen, ja, eine Tankstelle, die muss einen Anfahrschutz haben zum Beispiel. Mhm. Und das müsste man dann irgendwie halt, ja, das sind alles so Hürden, die halt
einfach beseitigt werden müssen. Die Frage ist natürlich, ob es sich lohnt, da seinen Kompressor zu haben, um da auf, jetzt sagen wir mal, einfach 350 Bar zu kommen.
Das
und dann einmal am Tag oder einmal alle 3 Tage zu laden.
Das ist eine Geschichte, die ist natürlich heikel. Das wird sich nicht rentieren, höchstwahrscheinlich, genau.
Aber ist ganz nett. Wenn du deinen eigenen Fuhrpark mal hast,
ja,
mit 50 verschiedenen Autos zum Beispiel, alle natürlich wasserstoffbetrieben, dann lohnt es sich vielleicht.
Wo sich es wiederum rentieren könnte, ist halt so, wie es im Endeffekt jetzt ja auch schon gemacht wird. Irgendwie bei diesen Captive Fleets, irgendwie halt Gabelstaplerflotte oder irgendwie am Flughafen, diese kleinen Fahrzeuge, die da überall rumfahren, vielleicht, dass man die dann halt vor Ort betanken kann. Das ist eine Sache, die durchaus attraktiv sein kann, wenn man alle Flächen zur Verfügung hat, wo man auch Strom erzeugen kann, Photovoltaik oder per Wind, wie es auch am Flughafen in Berlin, also an dem ominösen BER, ja dann auch gemacht werden soll, wo ja so ein System halt aus Windkraft,
oder der
Wind, Elektrolyse vor Ort.
Der Wind von den Flugzeugen genutzt werden.
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es liegt irgendwie nahe. Das, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, ich weiß es nicht genau.
Aber ich glaube, da weht es diese Windräder eher um.
Wahrscheinlich.
Gut, wieder ein neues Thema.
Ja, genau.
Vielleicht sollten wir jetzt langsam aufhören,
genau,
bevor wir uns wieder verreiten.
Wir sind schon wieder mal jenseits der 20 Minuten. Ich glaube, das mit den 20 Minuten
funktioniert nicht.
Funktioniert nie. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal.
Ihr könnt ja mit 1,5-facher Geschwindigkeit hören.
Dann ja, sehr gut. Das war ein Tipp, den mir der Johannes heute gegeben hat. Ja, genau.
Funktioniert sehr gut.
Funktioniert super. Da bin ich überzeugt. Alles klar.
Damit beschließen wir es. Wir danken euch wieder für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback, das uns weiter erreicht. Macht ruhig weiter mit Feedback. Wir hören es uns gerne an und folgen dem natürlich auch, versuchen uns jederzeit zu verbessern.
Ja.
Ihr erreicht uns, wie gesagt, unter hydrogenbar@yahoo.de war das, glaube ich.
.com.
Ach, .com.
Also, vielleicht funktioniert die auch, keine Ahnung. Ja, aber es ist offiziell zumindest .com. oder über die Kommentarfunktion auf der Webseite hydrogenbar.podigy.io. Lasst uns gerne auch wieder euer Feedback zum Thema auch zukommen. Mhm. Dafür sind wir ganz besonders immer dankbar und ja, haben vor, dann auch mal gesammelt sozusagen eine Feedback-Folge aufzusetzen, wo wir dann explizit auf eure Anregungen und euren Input dann eingehen und den adressieren können.
Alles zusammengefasst damit.
Gut, damit stoßen wir nochmal an.
Genau.
Und ja, hören uns nächste Woche wieder.
Eine schöne Zeit, bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.